Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier ist wieder Verhandlungssache, der Podcast mit und von Daniel Kagel mit dem heutigen Thema Verhandeln im Alltag. Musste ich kurz nachdenken, jetzt habe ich es aber. Lieber Daniel, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
Hallo Nils.
Reden wir über unser heutiges Thema Verhandeln im Alltag. Was würdest du sagen, wie oft verhandelt man im Alltag? Gibt's da Zahlen zu?
Da gibt's ganz interessante Zahlen dazu und das, was ich aus Statistiken weiß, ist, dass wir in etwa bis zu 75 Mal am Tag verhandeln. Das beinhaltet auch die Verhandlung mit uns selbst.
Gibt es da auch genaue Zahlen, wie oft das dann mit sich selbst ist und wie viel externe Verhandlungen das sind? Kann man das beziffern?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie oft oder wo da der Unterschied oder quantitativ, wo da der Unterschied liegt.
Ich glaube, so die erste Verhandlung ist ja wahrscheinlich dann irgendwie morgens, soll ich die Zähne putzen oder nicht? Ist das schon eine Verhandlung mit sich selber?
Nein, das ist noch keine Verhandlung. Nein. Die Zähne putzen, das ist ein Prozess, der bei den allermeisten Menschen, so hoffe ich, wenigstens automatisch läuft.
Also wir wollen jetzt natürlich nicht über lapidare, kleine Themen sprechen, sondern jeder von uns, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin verhandelt ja irgendwie im Alltag. Sei es jetzt auf der Arbeit dann wirklich mit Kunden im Einkauf, im Verkauf, aber auch mit Partnerinnen, Partner im Supermarkt. Wir hatten schon gehört von dir, dass du auch an der Käsetheke tatsächlich verhandelst. Und da wollen wir heute mal so das Ganze ein bisschen beleuchten und hoffentlich den einen oder anderen Tipp auch rausziehen. Ich möchte mal mit so einer kleinen, typischen Verhandlung anfangen, die jeder vielleicht von uns kennt. Und das ist, es ruft jemand an und möchte mir etwas verkaufen. Ne? Sei es jetzt ein besserer Stromvertrag oder ein Handyvertrag oder wie auch immer. Und ich möchte mit dieser Person am Telefon oder muss mit dieser Person am Telefon sprechen und verhandeln. Was sind deine Gedanken dazu? Was würdest du jemandem raten, der so am Telefon so eine kleine Verhandlung führen muss?
Das ist eine schwierige Frage. Warum? Weil wir oft am Telefon, wenn wir so einen Stromanbieter haben, oft ja gar nicht verhandeln wollen. Wir wollen erstmal überzeugt werden, dass das Produkt, was wir haben wollen, interessant ist. Als deine Frage, das möchte ich mal hinterfragen. Lautet deine Frage, wie verhandle ich am Telefon oder wie verhandle ich mit einem Strombieter, der mich gerade kalt anruft? Weil das ist eine Verhandlungssituation, die wir oft nicht haben. Da ist eher eine Abwimmelsituation. Wie wimmel ich den richtig ab? Das ist was anderes. Es sei denn, ich habe schon mehrmals mit demjenigen telefoniert. Ich habe Interesse an diesem Stromvertrag und jetzt kommt es zu einer eigentlichen Verhandlung am Telefon. Das ist was anderes. Also da nochmal ganz konkret die Frage, was meinst du?
Ja, ich finde beides spannend, um ehrlich zu sein. Also ich hatte im Ursprung das Abwimmeln gemeint, aber jetzt finde ich es natürlich auch spannend zu sagen, okay, ich habe auch tatsächlich Interesse an dem Produkt. Aber lass uns doch mal beide Seiten beleuchten. Fangen wir mal mit dem Abwimmeln an. Also jetzt ruft mich jemand an und dieses typische, wussten Sie eigentlich das? Und dann geht's los.
Also da beim Abwimmeln ist es Folgendes. Beim Abwimmeln ist es ja eher die Verhandlung mit dir selber. Und was ich da immer wieder erlebe, sind Menschen, die sich einfach nicht trauen, Nein zu sagen. Das sind oft Menschen, die sehr beziehungsorientiert sind, sehr harmonieorientiert. Und diese Menschen neigen dazu, dass sie dann in solchen Telefonanrufsituationen eben einfach nicht sagen können, es tut mir leid, bitte rufen Sie mich nicht mehr an. Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass diese Menschen auf der anderen Seite der Strippe eben auch geschult sind und eben ganz gezielt mit Fragetechniken dich versuchen, ins Gespräch reinzuziehen. Und wenn du da nicht genau aufpasst und auf dieser Metaebene bist, also dich mal beobachtest, guckst, was da passiert, dann haben die dich schneller am Wickler, als du gucken kannst. Das heißt, hier empfehle ich ganz klar, die Verhandlung mit dir selber zu gewinnen, indem du einfach sagst, nein, es ist mir jetzt egal, wenn der mich nicht mag, es ist mir egal, wenn der mich doof findet. Ich sage dem jetzt einfach, es tut mir leid, ich möchte nicht mit ihm reden. Tschüss. Das geht auch wertschätzend und respektvoll. Das Problem ist, dass eben viele dich dann wieder versuchen zurückzuholen und irgendwann musst du eben nicht unfreundlich, aber du musst sehr scharf oder sehr hart sagen, es tut mir leid, ich lege jetzt auf. Und ich lege dann auch auf, das ist mir dann am Ende auch egal.
Kleine Anekdote fällt mir gerade dazu ein von meinem Opa, der hat auch eine schöne Lösung dafür. Bin mal gespannt, was du als Experte dazu sagst. Der hat immer die gleiche Antwort, der sagt, wissen Sie, ich habe so schwer im Lotto gewonnen, ich will gar kein Geld sparen. Mir geht's so gut, ich habe so viel Kohle, ich brauche gar nichts Besseres behalten. Geben Sie das gerne an andere weiter, ich brauche das alles gar nicht.
Ja. Also ich habe eine andere Methode, also das ist natürlich schon sehr, sehr dekadent. Ich habe eine ähnlich dekadente Methode, die ich auch genauso anwende. Vor allem, was mich halt immer aufregt als Vertriebstrainer, mich regt furchtbar auf, wenn Menschen mit platten, plumpen Sprüchen bei mir anrufen und sagen, wie interessant wäre es für Sie, 30% beim Strom einzusparen. Da werde ich immer sauer, und weil das ist eine Beleidigung an meinen Intellekt, wenn ich das so sagen darf. Und dann sage ich immer, das klingt sehr interessant, aber nicht mit Ihnen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, ist natürlich schon sehr überheblich, das weiß ich auch, aber es ist eine Methode, die funktioniert, und am Ende lege ich da noch auf, weil ich das einfach sehr plump finde, mich zu fragen, wie interessant wäre es für Sie, Geld zu sparen, wie interessant wäre es für Sie, im Lotto zu gewinnen, wie interessant wäre es für Sie, einen Ferrari zu fahren. Das sind schwachsinnige Fragen, und auf die kannst du nur schwachsinnig antworten, zumindest in meiner Welt.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, Nein sagen muss gelernt sein, muss gelernt werden. Gibt's da Techniken? Hast du da Ansätze für? Ist das was, wo man bewusst mal rausgeht und sagt, den ganzen Tag, egal wer fragt, ich sag Nein?
Ja, also das ist natürlich höchst gefährlich, wenn ich jeden Tag immer nur Nein sage. Aber das ist in der Tat eine Strategie, die ja nicht nur in der Verhandlungstechnik wichtig ist. Auch Lothar Seifert zum Beispiel, Zeitmanagement- oder Selbstmanagement-Guru, sagt ja auch, du kannst eine Menge deiner Probleme, eine Menge deiner Organisationsprobleme, die du jeden Tag hast, lösen, indem du einfach das simple Wort Nein mal benutzt. Und genau da können wir es eben gut lernen. Diejenigen, die am Telefon schon schwer Nein sagen können, die können eben auch im Job schwer Nein sagen, wenn der Kollege oder die Kollegin mal eben kommt und sagt, kannst du mal eben. Und dieses kannst du mal eben, da können wir es eben schön üben, dass wir sagen, nein, nicht im Moment. Ich helfe dir gerne, aber nicht jetzt. Bitte komm zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Das können wir auch in der Familie, bei unseren Freunden, gerade auch unsere Freunde, Geburtstagsparty. Die Menschen, die nicht Nein sagen können, das sind eben genau die, die die Geburtstagskarte schreiben, die das Geburtstagsgeschenk organisieren, die den Geburtstagskuchen backen. Nur das Geschenk übergeben, das tun sie meist nicht. Das macht dann jemand anders. Und da empfehle ich schon vielen Menschen, dass sie frühzeitig lernen, Nein zu sagen. Und das kannst du im Alltag eben schon üben. Und hier kommt auch wieder mein Lieblingsbeispiel, nämlich der Orient, die arabische Welt. Da ist Verhandeln an der Tagesordnung, und da kannst du eben auch mal wunderbar über den Markt gehen. Da wirst du sehr häufig angesprochen. Übrigens mit einer Strategie, die ich immer wieder bemerkenswert finde. Ist dir schon mal aufgefallen, wie du in der Türkei oder in Ägypten, wie du da angesprochen wirst? Das sind also wirklich absolute Profimethoden. Achte mal drauf. Die benutzen schon eine ganz gute Verkaufs- und Verhandlungstechnik. Die gehen rein, sprechen dich an mit einer simplen Frage, nämlich, darf ich dir mal eine Frage stellen? Und das ist etwas, wo die allermeisten Menschen intuitiv sagen, ja klar, eine Frage darfst du mir stellen. Verkaufen darfst du mir nichts, aber eine Frage darfst du mir doch wohl stellen. Und das funktioniert. Und ich habe das selber bei mir gemerkt. Ich bin da lang gegangen und ich habe gemerkt, fast jeder Verkäufer vor jedem Markt stellt mir genau diese Frage. Eine Frage nur. Eine Frage. Darf ich dir eine Frage stellen? Und ich habe selber gemerkt, wie ich darauf positiv reagiert habe und gesagt, ja gut, eine Frage. Ne? Und dann kommt eben die Frage, ja, was für ein Parfum trägst denn du? Ne, und dann kommen die Kollegen da mit Zwillingsdüften an, oder trägst du gerne Sportschuhe oder so, ja, und dann hat er dich in der Regel schon, und dann bist du schneller im Gespräch, als du zwinkern kannst. Und ich finde diese Taktik sehr, sehr clever. Da nämlich Nein zu sagen, ist noch mal schwerer, als wenn er direkt mit der Tür ins Haus fällt und sagt, brauchst du Schuhe, brauchst du Parfum oder sonst irgendwas. Also das ist schon eine gute Taktik.
Ja, stimmt. Ist die auch wirklich so, dass man die hier bei uns in Alltagssituationen anwenden sollte, anwenden kann? Also wenn ich jetzt was verkaufen möchte? Ne?
Schau dir die Telefonverkäufer an und Verkäuferinnen. Was machen die? Die machen genau dasselbe. Die rufen dich an, spreche ich mit Herrn XY. Dann sagst du ja, hast also schon mal das erste Ja gegeben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen in einer Kommunikation. Und dann fragen sie dich, darf ich direkt zum Punkt kommen? Dann sagst du wieder ja. Und dann stellen sie dir die Frage, darf ich ein paar Fragen stellen oder wie interessant oder was wäre da und damit, und schon haben sie dich. Das heißt, sie steuern ausschließlich über Fragen, und das ist im Grunde genommen auch das, was ich Menschen rate. Nur eben nicht so sehr am Telefon, sondern in der Verhandlung an sich. Aber das Öffnen des Geistes überfragen ist eine Taktik, die absolut erfolgsversprechend ist und sehr, sehr gut ist. Das ist viel besser als über Aussagen. Das ist genau der Punkt, wozu wir kommen. Ich hoffe jetzt im Laufe des Gesprächs oder ich denke im Laufe des Gesprächs, Verhandlungen mit der Ehefrau, mit den Kindern, mit den Kollegen, da greifen ähnliche Prinzipien.
Ich habe das Gefühl so, dass es dann aber auch immer noch die ein oder andere Person gibt, die dann genau antizyklisch arbeitet. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, auf diesem Markt, bin ich dann empfänglich für die Verkäufer, die es genau andersrum machen, die dann sagen, ich weiß, ihr werdet hier super oft angesprochen, will ich gar nicht, ne? Alles cool, schaut euch gern um, etc. Dann neige ich dazu, da bin ich dann anfällig, ne? In den Laden gehe ich dann rein und dann hat er mich irgendwie, in dem es halt genau andersrum ist, er oder sie, ne? Als Verkäufer
dafür. Ja, das kann auch funktionieren. Ich meine, es ist immer typenabhängig, adressatenabhängig. Was bei dem einen funktioniert, funktioniert bei dem anderen nicht unbedingt. Generell wissen wir, dass Fragen eher öffnend sind und Aussagen eher schließen.
Das merken wir uns, das nehmen wir mit. Du hast gerade schon das Thema Familie, Freunde angesprochen. Lass uns da mal den kurzen Abstecher hinbekommen. Wobei wir nicht vergessen im Hinterkopf, wir wollen natürlich auch noch lernen, wie kann ich denn am Telefon, wenn mich jemand anruft, auch einen guten Deal abschließen. Das werden wir noch im Laufe der Folge mit Sicherheit beantworten. Aber lass uns mal in Familienkreis und Freundeskreis eintauchen. Was sind denn da so typische Verhandlungen, die du kennst, die alltäglich sind?
Naja, über Verhandlungen mit meinen Kindern habe ich schon oft genug gesprochen. Die finden von morgens bis abends statt. Wann immer meine Kinder an mich herantreten, finden Verhandlungen statt. Übers Fernsehen, übers Zubettgehen, über Süßigkeiten. Also das kann ich ich glaube, da ist die Zahl 75 noch viel zu gering. Was viel spannender ist, sind die Verhandlungen mit unseren Ehepartnern, mit unseren Freunden, mit unseren Eltern. Weil die finden nicht ganz so häufig statt, finden auch täglich statt, aber nicht in der Schlagzahl, wie es mit unseren Kindern passiert. Und da gebe ich jedem Verhandler, auch Verhandlerin, immer einen guten Rat. Und das ist genau das, woran ich anknüpfen möchte, von dem, was wir eben gesagt haben. Stelle Fragen. Anstatt Menschen zu sagen, was du willst, stell ihnen Fragen. Ich möchte ein Beispiel geben. Anstatt zu sagen, du, ich will nach Kroatien in den Urlaub, ist es viel cleverer zu sagen, was hältst du von Kroatien? Wie sind die Strände da eigentlich? Wie ist denn das Wetter im Juli in Kroatien? Verstehst du, ich möchte, dass Menschen sich in der Verhandlung die Antwort selber geben. Ja, ein schönes Beispiel auch von Chris Voss, was ich immer gerne mache, ist, wenn ein Partner was von dir möchte, wo du sagst, das möchtest du nicht oder das kannst du nicht, das willst du aktuell nicht, dann einfach mal in Form einer Gegenfrage antworten, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen, ist einer der besten Fragen in der Verhandlung. Egal, ob du auf der Einkaufs- oder Verkaufsseite bist, ob du Mann, Frau bist, das spielt überhaupt keine Rolle in der Ehe. Das ist völlig egal, auf welcher Seite du bist. Aber wenn von dir etwas gefordert wird in der Verhandlung und du möchtest das erstmal abwehren, dann ist ein Joker, ich nenne das den Joker-Satz bei mir im Training, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Erklär es mir. Und damit machst du deine Probleme zu seinen oder deine Probleme zu ihren. Und das ist schon sehr, sehr clever in der Verhandlung, solche Tricks und Tipps anzuwenden.
Würdest du sagen, dass Emotionen, die natürlich in einem familiären Umfeld, im Freundeskreis viel, viel stärker sind als jetzt im geschäftlichen Kontext, dass die förderlich oder hinderlich sind, um eine Verhandlung erfolgreich zu führen? Also um es mal auf dein Beispiel runterzubrechen, bist du in beruflichen Verhandlungen erfolgreicher, als deine Frau zu einem Kroatienurlaub zu überzeugen?
Bin ich. Und genau das hängt damit zusammen mit dem, was du eben gesagt hast, nämlich mit emotionaler Bindung. Ich bin Teil des Systems bei meiner Frau, bei meinen Kindern. Das heißt, wenn ich bei meiner Frau in die Verhandlung gehe, reagiert sie anders, als wenn ein objektiver oder ein neutraler Dritter das macht. Das weiß jeder, der Unternehmensberater beschäftigt bei sich im Unternehmen. Die erzählen ganz oft ähnliche Inhalte von dem, was der Vertrieb oder Accounting schon seit Jahren predigt. Aber den Beratern glauben wir das eben, weil sie nicht Teil des Systems sind. Den eigenen Mitarbeitenden glauben wir es oft nicht. Und genauso geht es mir auch in meiner Familie. Das heißt, meine Frau zu überzeugen, fällt mir oftmals viel, viel schwerer, als das ein neutraler Dritter könnte. Und deswegen bin ich in beruflichen Verhandlungen, gerade in Situationen, wo ich eben emotional nicht involviert bin, viel, viel besser. Ich gebe dir ein Beispiel, an dem das klar wird. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich ein Auto kaufen möchten, Und das Auto lieben sie. Das ist genau das Modell, was sie haben wollen. Danach suchen sie schon seit Jahren. Ja, was glaubst du, wie du da emotional involviert bist? Da kannst du nicht einfach knallhart hingehen und sagen, naja, ist ganz nett, aber ich weiß nicht, ob ich das brauche, ob ich das haben will. Da schlotterst du schon mit den Knien, wenn du in den Verkaufssalon eintrittst und der Verkäufer, wenn er nur halbwegs geschult ist, der riecht das 5 Kilometer gegen den Wind, dass du das Auto haben willst. Und da bin ich leider auch keine Ausnahme. Wenn ich emotional bin und etwas haben möchte, dann riecht das ein Verkäufer. Und deswegen bin ich immer auf dem Standpunkt, lass andere für dich verhandeln. Wenn du jemanden anderen neutralen Dritten hast, der emotional weniger involviert ist als du, verspreche ich dir, wirst du bessere Ergebnisse erzielen.
Lass uns mal, ich würde mal gerne so eine kleine Simulation mit dir machen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber jetzt wir zwei sind jetzt wollen heute Abend geschäftliches Essen machen und du willst unbedingt zum Inder. Ich sag aber nee, Pizza. Und die Diskussion versuchst du jetzt zu gewinnen.
Okay, dann achte jetzt mal genau auf die Techniken, die ich jetzt benutze. Ja, weil da wird vieles drin sein jetzt in dem Gespräch.
Wer fängt an?
Ich. Oder du kannst auch anfangen. Ja, das ist mir
ja, ich fange an.
Okay.
Darf ich dir eine Frage stellen?
Ja, jetzt nutzt du meine Techniken gegen mich. Das ist natürlich gemein. Okay.
Nein, okay. Also, Daniel, lass uns doch heute Abend mal essen und mal ein bisschen quatschen.
Ja, habe ich Lust drauf. Bin ich dabei. Ja, klasse.
Ja. Weißt du, was ich schon lange nicht mehr gegessen habe? Pizza. Hätte ich Lust drauf.
Pizza beim Italiener?
Ja.
Ja, das ist eine gute Idee. Also Pizza beim Italiener bin ich immer für zu haben. Eine andere Idee schießt mir gerade durch den Kopf. Was hältst du von einem Inder heute? Chicken Korma zum Beispiel.
Wie? Chicken?
Chicken Korma.
Chicken Korma habe ich nie probiert.
Noch nie probiert.
Das ist ja spannend.
Das ist ja spannend. Pizza wahrscheinlich schon öfter probiert.
Da weiß ich, was ich habe.
Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Okay, was müsste ich denn tun, damit ich dich überreden kann, heute mit mir zum Inder zu gehen?
Zahlen.
Okay, darüber können wir ja reden, wenn ich das Essen übernehme und du die Getränke.
Ja, das hört sich nach einem Deal an.
Finde ich gut. So machen wir es.
Okay, gut.
Das war jetzt ein schönes, spontanes Beispiel für interessensbasiertes Verhandeln. Ja?
Ja.
Wir haben beide einen Deal, mit dem wir beide glücklich sind. Du verlierst nicht das Gesicht und ich verliere nicht das Gesicht. Und genau so sollte Verhandeln ablaufen. Also für mich ein Paradebeispiel, wie eine gute Verhandlung abläuft. Und meine Frage an dich, hattest du das Gefühl, dass ich Druck angewendet habe?
Nee.
Genau.
Also ich habe mich auch extra ein bisschen quergestellt sogar noch, ne? Aber es hat sich trotzdem jetzt nicht so angefühlt, dass ich denke, war unangenehm.
Wir können aus dieser Alltagsverhandlung eine Menge rausziehen. Erstens, ich übe keinen Druck aus. Zweitens, ich sage dir nicht, wie scheiße deine Idee ist. Genau das machen nämlich viele. Die sagen, ach, Italiener haben wir doch jeden Tag, Mensch, da kannst du doch morgen noch essen. Und das wiederum löst Reaktanzverhalten bei dir aus. Und deswegen wertschätze ich deine Idee, auch wenn ich sie grottenschlecht finde. Ja, ich hasse Pizza. Nein, ich mag Pizza, aber ich will nicht zum Italiener heute. Ich will zum Inder. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir in Alltagssituationen die Vorstellung, die Geisteshaltung unseres Gegenübers loben und wertschätzen. Genau das wird eben oft nicht gemacht.
Musst du dich manchmal zügeln, dass du sagst, jetzt wird nicht verhandelt? Nein, so akzeptier das einfach.
Ja, bei meinen Kindern und im Nachhinein an bei meinen Kindern fällt mir es immer schwer und ich schäme mich dann immer, weil ich meine Kinder haben eine unglaublich gute Stärke in der Verhandlung. Die sind unfassbar hartnäckig. Und da ich nicht immer die Zeit, Klammer auf, die Lust habe, Klammer zu, mich mit meinen Kindern da verhandlungstechnisch auseinanderzusetzen, fällt es mir eben irgendwann so schwer, dass ich sage, pass auf, basta, so wird es jetzt gemacht und dann nutze ich meine Schulterklappen aus. Das ist so ein gängiger Spruch, den wir auch in Führungskräftetrainings gerne benutzen. Ich nutze also meine Machtsituation aus. Ich bin ein großer Gegner davon. Ich halte das für ein denkbar schwaches Verhandlungssignal, wenn ich meine Macht ausnutze im Sinne von ich Kuchen, du Krümel, es wird jetzt so gemacht, wie ich sage. Aber manchmal weiß ich mir im Stress nicht weiter zu helfen. Und wenn ich dann wieder klar bei Verstand bin, denke ich mir, Mensch, Daniel, das hättest du auch anders machen können. Das hättest du auch besser machen können. Aber mit Kindern und jeder, der Kinder hat, der kennt die Situation. Du bist eben nicht immer so ruhig und so gelassen, dass du alles ausdiskutieren kannst und willst mit deinen Kindern.
Tauchen wir mal weiter in unsere kreierte Alltagssituation ein, wir zwei beim Inder. Gibt es da noch in diesem wunderschönen 90 Minuten, die wir miteinander verbringen, ein Punkt, an dem du nochmal verhandelst? Sei es jetzt der bessere Sitzplatz. Wer sitzt mit Blickrichtung aus dem Fenster? Ist das was, wo du schon verhandelst oder nicht?
Nein, also Sitzplatz lasse ich immer meinem Gegenüber. Und ich bin immer wieder überrascht, für wie selbstverständlich das manche Menschen sehen. Also meine Frau nicht, die weiß, dass ich sie immer an der Bank oder auf dem schönen Sitzplatz mit Blick in den Raum aus dem Fenster sitzen lasse. Aber ich habe ein paar Freunde, da sage ich ganz bewusst, hier, such du dir den Platz aus. Und die wissen das meist nicht zu schätzen. Die denken dann, ja gut, dann setze ich mich halt auf die Bank mit dem schönen Blick. Sie wissen aber nicht, dass ich das schon sehr wohl sehe, dass ich denen jetzt den Vorrang gebe. Und ich finde das manchmal sehr schade, dass sie sich dann nicht mal dafür bedanken. Zum Beispiel, wenn das umgekehrt wäre und du würdest sagen, Darlene, du entscheidest, wo du sitzt, dann würde ich sowas sagen zu dir wie, das ist lieb von dir, dann nehme ich mal den Bonusplatz, den Sonnenplatz und setze mich an die Wand oder auf die Bank. Ja, weil ich weiß, dass das in der Regel der Lieblingsplatz von allen Menschen ist. Damit zeige ich dir eben auch Wertschätzung. Und was ich halt schön finde, ist, ich honoriere dein wohlwollendes Verhalten. Und dann fängst du eben auch an und bist wohlwollender mir gegenüber. Wenn ich das nicht täte, dann würdest du eben auch sagen, ja, der weiß es halt gar nicht zu schätzen, dann kann ich nächstes Mal auch schneller in den Raum gehen und schneller auf der Bank sitzen. Das sind die kleinen Alltagssituationen, die wir beim Inder haben. Und das hört da ja noch lange nicht auf. Es ist nicht nur der Platz, es ist eben auch dann die Situation, dass wir, wenn wir über Themen diskutieren, über Israel, über die Ukraine, über Corona, über was weiß ich, was wir diskutieren, es ist in der Diskussion immer eine Art der Verhandlung. Denn ich will dich überzeugen, dass du meinen Blickwinkel siehst und einnimmst. Und das machen halt viele im Ja-Aber-Stil. Und ich sage in meinen Coachings immer, wenn du ein Wort oder eine Worthülse in deiner Verhandlung eliminieren könntest, dann sollte es Ja-Aber sein. Denn mit diesem Wort eskalierst du. Gespräche werden eher destruktiv als konstruktiv. Und ich stelle dann immer so scherzhaft die Frage in meinen Trainings, wann hast du das letzte Mal mit deiner Partnerin, mit deinem Partner im Ja-Aber-Stil verhandelt? Und nach 10 Minuten hat dein Gegenüber sowas gesagt wie, stimmt, hast recht, jetzt hast mich überzeugt, jetzt sehe ich es wie du. Also ich bin 12 Jahre verheiratet, mir ist das noch nie passiert. Und ich glaube den meisten Hörerinnen und Hörern auch nicht. Und deswegen, vermeide Ja-Aber, ersetzt das Aber durch ein Und die Dinge werden konstruktiver, kooperativer. Ja, Nils, ich verstehe deinen Blickwinkel auf die aktuelle politische Situation. Und einen Punkt habe ich noch, wo ich anderer Meinung bin, wie du. Über den möchte ich gerne mit dir sprechen. Das klingt eben anders als, ja, Nils, du hast recht, aber. Und damit weißt du, das Wort aber hat ja eben die Macht, alles vor dem Komma zu löschen. Nimm das Beispiel, ja, aber. Nils, das Projekt letzte Woche hast du richtig gut gemacht. Das war richtig erfolgreich. Aber was weißt du jetzt? Alles, was vor dem Aber war, war gelogen. Umgekehrt, in einer positiven Umkehrfunktion funktioniert das gut. Ich gebe dir ein Beispiel. Nils, letzte Woche dein Projekt lief nicht gut. Das weißt du auch. Du hast eine Menge Fehler gemacht. Aber was weißt du, was kommt jetzt? Jetzt kommt was Positives. Also das Wort aber ist nicht per se schlecht, aber wir benutzen es eben sehr häufig in einer negativen Umkehrfunktion. Und der größte Arschtritt, sorry, wenn ich das so vulgär ausdrücke, der größte Arschtritt ist, ja, stimmt, aber. Oder ja, du hast recht, aber. Ich empfehle unseren Hörerinnen und Hörern, mal genau hinzuschauen, wie oft ihr ja, aber benutzt. Das ist etwas, was in die Verhandlung auf jeden Fall nicht rein darf.
Also ich hoffe, dass es vielen Hörerinnen und Hörern so geht wie mir, die jetzt gebannt zugehört haben und sich überlegt haben, okay, ich darf das jetzt auf jeden Fall nicht mehr sagen, weil es super schlüssig war. Jetzt kommt mir der Gedanke, wie kann ich das in den Griff kriegen? Also ich bräuchte ja am laufenden Band Daniel Kagel hinter mir, der mir jedes Mal so gegens Ohrläppchen schnipst, wenn ich es sage. Oder so einen kleinen elektrischen Impuls losjagt. Ich bräuchte so ein kleines Mikrofon an der Kette, was so einen Impuls, so einen Stromschlag jedes Mal auslöst, wenn ich sage, ja, aber so, wie kann ich das jetzt habe ich den Podcast, jetzt mache ich den aus in 20 Minuten, wenn wir hier fertig sind und denke noch exakt 8 Minuten achte ich drauf und dann nicht mehr. Wie kriege ich das hin?
Und 8 Minuten wären noch viel. Also erstmal habe ich eben einen kleinen Fehler gemacht, dem aufmerksamen Hörer, Hörerin wird aufgefallen sein. Ich habe eben mit einer Negation gearbeitet. Du darfst nicht ja, aber sagen. Das ist natürlich schlecht, weil damit pflanze ich dir genau das in den Kopf, was du nicht sagen sollst. Ne? Denk jetzt nicht an eine weiße Maus. Das funktioniert eben nicht. Viel besser ist es, positive Sprache zu verwenden, sagen, benutze ja und. Und jetzt zu deiner Frage, wie schaffe ich das denn? Du brauchst keinen Daniel Kagel. Du hast alles, was es braucht. Ich sage meinen Teilnehmenden immer, Es gibt einen kleinen Daniel, einen kleinen Nils, eine kleine Claudia, eine kleine Laura. Das ist eine Kopie von dir. Und die ist nur ungefähr so 60 Zentimeter groß und die kannst du aktivieren und über deiner rechten Schulter hängen haben oder stehen haben oder sitzen haben. Und die kann nichts anderes machen, als dich beobachten. Das ist eine Kopie von dir selbst. Und die beobachtet dich mal, während du redest, während du sprichst, wie du dich gibst, Gestik, Mimik. Und das Schöne an dieser kleinen Laura, an diesem kleinen Nils, an dem kleinen Daniel ist, dass die hochintelligent sind. Und die können dich coachen. Die sehen nämlich, was du da falsch machst, wie du das machst und was du da tust. Und die können dir, während du sprichst, schon sagen, pass auf, da hast du jetzt wieder ja aber gesagt. Da hast du jetzt wieder einen kleinen Fehler gemacht. Und die können dich, während du sprichst, coachen. Das heißt, diesen kleinen Nils können wir hervorragend aktivieren, aber der hat einen kleinen Haken. Wir können ihn meistens nur dann aktivieren, wenn wir einen Ruhepuls von 60 haben, wenn wir entspannt sind und wenn wir locker wie jetzt im Auto sitzen und uns mal beobachten können. Und wann fällt uns das besonders schwer? Wann können wir diese kleine Laura, die kleine Claudia, den kleinen Jürgen eben nicht aktivieren? Unter Stress, unter Druck. Dann, wenn wir ihn bräuchten, genau dann fällt es schwer. Das geht nur mit Training. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast regelmäßig verfolgen, stellen das bei mir übrigens auch fest. Auch ich rede manchmal unsauber und korrigiere mich während des Redens. Warum? Weil ich mir während des Redens mit dem kleinen Daniel immer wieder zuhöre, mich beobachte und versuche, mir selber währenddessen Feedback zu geben. Das ist nicht einfach, nicht trivial, aber das kann jeder Hörer, jede Hörerin üben.
Meine Frage von gerade eben war gar nicht so aus den, ja, wie sagt man, aus dem Nichts gegriffen, sondern es gibt tatsächlich ja aktuell Technik oder Forschungen, die in den Bereich dieser AI-Variables gehen. Weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Und es gibt tatsächlich eine Kette mittlerweile, ich glaube Pendant heißt die, die alles, was ich sage, aufnimmt, den ganzen Tag über. Und mir nachher abends Zusammenfassung gibt und sagt, denk dran, du hast ja mit XY darüber gesprochen, dass du beim Inder einen Tisch reservierst, ne, und schickt mir quasi eine Erinnerung, also dieser kleine Nils, von dem du gesprochen hast, nur dass er mir halt wirklich aktiv Feedback gibt, ohne dass ich ihn mir vorstellen muss. Und da sind wir nicht weit weg von, dass ich glaube, dass wir in ein paar Jahren alle mit sowas oder viele mit sowas rumlaufen. Glaubst du, das hilft, um sich zu reflektieren, stell dir vor, ich könnte meinen ganzen Tag alles, was ich gesagt habe, nochmal als Transkript mir anschauen. Glaubst du, das hilft?
Transkript würde sich keiner angucken, weil das sind ja mehrere Dutzende Seiten, die er dann lesen müsste. Nein, die Antwort ist viel einfacher und da brauchen wir nicht in die Zukunft zu gucken. Das gibt's heute schon. Es gibt Software, die dich während eines Teams-Calls, während eines Telefonats aufnimmt und gewisse Bullshit-Wörter durchscannt und dir dann sagt, du hast 17 Mal tatsächlich gesagt, du hast 13 Mal eigentlich gesagt und 12 Mal quasi oder dementsprechend oder eigentlich oder was auch immer. Das hilft ungemein, gerade im Vertrieb, gerade im Verkauf hilft das. Ich weiß noch nicht, ob wir schon so weit sind, das im Alltag zu haben und dann im Grunde total Kontrolle haben mit so einem Halsband. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wann das kommen wird. Aber ich weiß, dass wir im Vertrieb oder im Geschäftsgebaren diese Technik durchaus schon nutzen und haben. Problem aktuell noch, die sind sehr teuer, diese Softwarekomponenten. Das sind Lizenzmodelle und die funktionieren noch nicht 100%, aber du, also nur für die Hörerinnen und Hörer, für die das interessant ist, das ist eine Software, wo du vorher angibst, was sind Bullshit-Wörter, ne, so ein klassisches tatsächlich ist so das Modewort, was mir immer mehr gegen den Strich geht. Ich weiß, dass ich jetzt viele Hörerinnen und Hörer beleidige, weil das ein Wort ist, was sehr viele mögen. Du übrigens auch, Nils, ja.
Ich sag das.
Ist mir aufgefallen, ja. Und es fällt uns eben oft nicht auf. Du nutzt Wörter, du nutzt Wortphrasen, zum Beispiel ganz ehrlich, ne, wirklich, offen gesagt. Das ist für mich alles Vertriebsgeschwurbel. Das gehört nicht in ein Kundengespräch. Das Problem ist, es fällt uns selber nicht auf, gerade da nicht, wenn wir unter Stress sind. Und da können solche Software-Tools, solche AI-Tools wunderbar unterstützen. Also das kann ich jedem nur raten. Das gibt es für Teams, gibt es auch schon fürs Telefon.
Die Frage ist halt, ob das ist ja nicht böse gemeint. Ne? Also angenommen, ich verwende jetzt solche Worthülsen, ganz ehrlich. So, ne? Ich glaube, da schwingt ja mit. Du als Verhandlungstrainer wirst jetzt sagen, da schwingt ja mit, vorher war alles nicht ehrlich und es war gelogen und so weiter. Meine These ist jetzt aber, dass das auch mehr anerzogene Kommunikation ist. Das ist einfach so ein Automatismus, dass das ein Füller ist. Und dann sagt man das. Ich würde jetzt von mir behaupten, ohne dass ich es verifizieren kann, dass in 9 von 10 Fällen, in denen ich das sage, es einfach nur ein Füllsatz ist.
Ja, das mag ja sein. Aber genau wann bedienen wir uns denn dieser Füllsätze? Wenn wir keine Ahnung haben, was wir sagen sollen. Beobachte mal Menschen, wann sie zu diesen Floskeln neigen. Das ist meistens genau dann, wenn sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Dann fangen sie an zu schwurbeln und noch ein eigentlich dran zu packen, tatsächlich sozusagen einfach mal dementsprechend letztendlich. Das sind alles Wortschwurbeleien. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, dann, das fällt mir, wenn mir fällt es nicht auf und ich habe auch noch nie Feedback bekommen. Anderen fällt es auch nicht auf. Ich möchte dir folgendes Beispiel geben. Du triffst eine Person. Und diese Person lernst du kennen, redest 10 Minuten mit ihr und jetzt frage ich dich, kannst du diese Person leiden oder nicht? Und jetzt sagst du, nee, die kann ich nicht leiden. Und jetzt kommt eine fiese Frage. Jetzt frage ich dich, warum kannst du diesen Menschen nicht leiden? Was glaubst du, ist die häufigste Antwort von Menschen, wenn du ihnen spontan diese Frage stellst?
Bist du nicht auf einer Wellenlänge?
Die häufigste Antwort ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich mag den Typen nicht. Oder ich mag die Frau nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum, irgendwas mag ich ja nicht. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass solche Prozesse unterbewusst passieren. Wenn ich eine Entscheidung über einen Menschen treffe, ob ich ihm vertraue oder nicht, dann ist das nichts, was ich bewusst treffe. Oh, der redet sauber. Oh, der hat sich gut angezogen. Diesem Menschen vertraue ich. Das macht unser Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein steuert ganz unterbewusste Prozesse. Erster Eindruck dauert wenige Sekunden. Das passiert alles unterbewusst. Wir kennen Menschen, wir lernen Menschen kennen und sagen, mag ich nicht oder mag ich. Und warum, hat keiner eine Ahnung davon. Weil wir auch faul sind im Denken. Und ein Grund dafür kann deine unsaubere Sprache sein. Jeder Kunde, auch in der Verhandlung, kauft im Grunde genommen ein Gefühl. Wie heißt das Gefühl? Sicherheit. Wir verkaufen Sicherheit. Wann immer, bei meiner Frau, bei meinen Bekannten, bei meinem Kunden, ich verkaufe Sicherheit. Und jetzt frage ich dich, welches Gefühl transportierst du mit hätte, könnte, wäre, eigentlich, grundsätzlich, tatsächlich und vielleicht?
Unsicherheit.
Unsicherheit. Genau so ist es.
Das Problem ist immer, wenn ich mit dir spreche, dass ich danach irgendwie eine halbe Stunde über alles nachdenken muss, wie ich in meinem Leben kommuniziert
Frag
habe.
Frag mal, wie es meiner Frau geht. Ja.
Wie geht es deiner Frau?
Ja, die hat das jeden Tag. Ne?
Wie hält die das aus?
Ja, frag sie, frag du sie, ja.
Ich möchte daraus eine erste Frage drehen.
Das ist in unserer Ehe schon ein Thema, ne? Also ich kriege oft gesagt, hier dein Coaching Mist kannst du dir in die Haare schmieren, also brauchen wir jetzt nicht mit anzufangen, ne? Also das ist schon sehr despektierlich dann. Das trifft mich natürlich im Mark, weil ich der Meinung bin, dass ich da recht habe. Aber ich vergesse halt oft in unserer Ehe, dass wir zwei Menschen sind, die einander geheiratet haben und wo es eben nicht darum geht, jemanden zu verbessern. Das ist in meinem Freundeskreis ähnlich. Ich habe viele Freunde auch verloren, vielleicht auch ganz bewusst verloren, weil ich bin ja oft Helfer ohne Auftrag. Ich korrigiere Menschen und die haben keinen Bock da drauf. Die wollen jetzt nicht hören, tatsächlich, ja, ist mir doch scheißegal, ich rede so, wie ich rede. Und die wollen das von mir, ich bin der Letzte von dem, die das hören wollen. Aber ich bin halt ein Trainer und das bin ich oft auch im Privatleben. Ich habe mir das mittlerweile abgewöhnt, aber am Anfang war das für mich schon ein echtes Problem, weil ich sehe halt sehr schnell Fehler in der Kommunikation beim Menschen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Meine Frau hat früher mal zu mir gesagt, da hast du mich falsch verstanden. Da raste ich jedes Mal aus. Da sage ich, nein, ich habe dich nicht falsch verstanden, du hast dich falsch ausgedrückt. Das ist für mich ein großer Unterschied, weil die Aussage, da hast du mich falsch verstanden, schwingt halt immer ein Du-Idiot mit. Und das ist in der Kommunikation äußerst unglücklich. Und mittlerweile sagt meine Frau auch, ich habe mich verkehrt ausgedrückt. Das finde ich ganz gut. Aber da siehst du mal, wie sensibel ich da bin. Und das ist auch für mein Umfeld nicht immer leicht, ist, mit mir zu kommunizieren.
Wie sieht das bei dir jetzt im Alltag aus? Ich möchte mal über das Thema Preisverhandlungen im Alltag sprechen. Würdest du sagen, dass du, ich will jetzt nicht von einer Superpower sprechen, aber du hast natürlich diese kleine Geheimkraft zu sagen, ich durch meine Fähigkeiten kann ich vielleicht die Laugenstange 5 Cent günstiger schießen. Ist das so? Machst du das? Ist das ein Spiel für dich, ein Training?
Ja, also ich habe ja unglaublichen Spaß an der Verhandlung und ich halte es da so mit dem Bild des Bodybuilders. Ja, wenn du so einen Schrank, so einen 2-Meter-Typen, so einen The Rock, wenn du The Rock triffst irgendwo an der Kasse oder im Supermarkt oder so, mit dem legst du dich nicht an. Ja, mit dem musst du dich gar nicht prügeln, den siehst du und mit dem legst du dich nicht an, weil der einfach angsteinflößend ist. Und ähnlich ist es bei mir in der Verhandlung. Das heißt, viele sagen, ich verhandle mit dir gar nicht, ich gebe dir entweder gleich Prozente oder die geben gleich klein bei. Ich gebe dir ein Beispiel meiner Kunden. Viele meiner Kunden, ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf hier, viele meiner Kunden verhandeln mit mir nicht mehr. Die sagen, Herr Karel, wir wollen das und das Training und dann gebe ich ein Angebot ab und dann wird in der Regel gebucht. Und dann gibt es von mir immer, aber natürlich erst nachdem der Auftrag unterschrieben wurde, immer von mir Feedback, warum haben Sie nicht mal probiert, mit mir zu verhandeln? Und die häufigste Aussage, die ich höre, ist, das hätte ja eh keinen Zweck gehabt. Ich meine, davon abgesehen haben die recht, aber ich fände es doch mal schön, es zu probieren. So wie ich an der Supermarktkasse. Einfach mal probieren. Was kann denn passieren? Das Schlimmste, was der Kagel sagen kann, ist, nee, mein Tagessatz ist mein Tagessatz, der bleibt so. Das ist was, wo ich oft enttäuscht bin, wo ich echt das Gefühl habe. Und daran merkst du übrigens auch, welche Menschen Spaß an der Verhandlung haben und welche eher nicht. Die, die sagen, nee, komm, das hat eh keinen Zweck, das sind meist die, die sowieso ungern verhandeln. Und die, die mich challengen und herausfordern, die haben sowieso Bock auf Verhandeln. Die verhandeln auch in der Türkei, die verhandeln an der Supermarktkasse, die haben da eh Bock drauf. Und das ist schon schön zu sehen, schön zu beobachten.
Zwei Gedanken dazu. Also erstmal ist uns allen aufgefallen, dass du dich auf eine Ebene mit The Rock gestellt hast, was ich sehr schön finde. Also wenn The Rock oder ich, eher in seinem Segment, ich in meinem, fand ich schon mal gut, ja, weil da sehe ich dann schon die eine oder andere Diskrepanz, muss ich fairerweise sagen.
Wollte ich nur mal klarstellen hier.
Ja, ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern genauso geht wie mir, denn es ist wirklich so, ich habe dir die Story noch gar nicht erzählt, dass ich ist mittlerweile versuche im Alltag. Also wir haben jetzt letztens so ein Buggy gekauft. Ne? Also kennst du für so Kleinkind Buggy? Ne?
Ja,
so.
Natürlich.
Natürlich erstmal bei der Bank vorstellig geworden, um das Haus zu verwenden, ne? um sich so ein Buggy leisten zu können.
Grundschuld, ja.
Ja, so. Und dann, ja, und hier und da. Und der sollte 479 Euro, glaube ich, kosten für einen Buggy.
Ein also, Schnapper.
Also, erstmal, ja, ein Buggy, nicht mal ein Kinderwagen, ein Buggy. Also in meinem nächsten so, Leben stelle ich auf jeden Fall so ein Buggy her.
Ich dachte, mit Kinderwagen integriert. Ja.
Meine erste Frage war, ob der auch meine Steuererklärung macht, der Buggy für das Geld. Ne? So, auf jeden Fall dachte ich so, jetzt kommt dein Daniel Kage-Moment, jetzt verhandelst du. Ne? Und da dachte ich, du gehst jetzt nicht über den Preis, sondern die hat dann so ein kleines Lenkrad vorne drauf geschaufelt. Ne? So, und das hat der Kleine, hat richtig Spaß daran gehabt. Und da dachte ich so, das holst du jetzt raus. Und da bin ich über meinen Schatten gesprungen. Ich glaube, dass ich das wirklich noch nie so gemacht habe im Alltag. Aber ich habe gedacht, komm, jetzt du sprichst dem Daniel jetzt so lange, jetzt setzt du es auch mal selber um. Und habe gesagt, wenn wir den Buggy kaufen, hätte ich aber gerne das Lenkrad umsonst oben drauf.
Und?
Dann hat die erstmal gesagt, da muss ich mit meiner Chefin sprechen.
Das ist immer ein gutes Zeichen, immer ein gutes Zeichen.
Ja, und dann ist die hinten ins Lager gegangen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, steht die da jetzt mit dem Lenkrad hinter verschlossener Tür und sagt, ich warte jetzt einfach 5 Minuten? So, ne? Und dann kam sie wieder und hat gesagt, nee, sorry, können wir nicht machen.
Was?
So, und dann stand ich okay da und ich habe kurz zu meiner Frau rübergeguckt, ne? Und ich bin dann jemand, ich würde ja am liebsten den Laden erstmal niederbrennen, ne, und würde sagen, hier kauft ab jetzt nie wieder irgendjemand ein. Und für uns ist dieser Laden auf alle Zeit gestorben. Hab dann aber gesehen, dass künstliche Verknappung, es war der einzige in, was haben wir für eine Farbe, Oliv, irgendwas, ne? Und dann musste ich ganz wie ein geprügelter Hund, musste ich sagen, na gut, dann nehmen wir ihn trotzdem. Und jetzt wirst du gleich sagen, was ich alles falsch gemacht habe, ja?
Ja, genau das werde ich sagen. Also ist ja, also ich finde es erstmal gut, dass du es gemacht hast, Nils. Großes Lob dafür. Ich hätte jetzt natürlich versucht, okay, vielleicht gibt es dann, vielleicht ist das Lenkrad zu teuer, ich weiß nicht, was es hätte kosten sollen, aber dann wäre ich auf den nächstgünstigeren Artikel gegangen, ja, irgendeinen zusätzlichen Gurt, eine Decke oder irgendwas, aber du hättest mit Sicherheit was rausholen können, weil in dem Moment, wo sie sagt, da muss ich meine Chefin fragen, gewinnt oft nicht der Bessere, sondern der Hartnäckigere. Und ich glaube, dass du zu schnell eingeknickt bist und gesagt hast, okay, dann nicht, dann nehme ich es trotzdem. Und da werde ich halt erst richtig warm und versuche wertschätzend und respektvoll zu sagen, verstehe ich, was muss ich denn tun, damit ich das Lenkrad bekomme? Ja, was muss ich denn tun, damit ich noch was anderes bekomme? Wenn das Lenkrad nicht geht, was geht denn dann? Ne? Also jetzt nicht in dem forschen Ton, wie ich es jetzt gemacht habe, aber das ist mein Mindset. Ich versuche dann halt trotzdem noch was rauszuholen, weil ich einfach gewinnen möchte. Das ist so mein Mindset. Ich möchte halt einfach noch was rausholen, wenn es nur für 5 Euro ist. Aber bei einem Produkt, was 490 Euro kostet, da kann ich mir schon vorstellen, da geht noch was. Wenn es vielleicht auch nicht das Lenkrad ist, aber da geht mit Sicherheit noch was.
Ja, ich habe dann, also ich bin ja dann ganz tief gefallen. Ich habe das Lenkrad dann noch gekauft. Und habe dann...
Gott.
Ja, das ist ganz schlimm. Hab dann an der Kasse gemerkt, das Lenkrad hat irgendwie 35 Euro gekostet. Also die Aussage von gerade eben, ich werde in meinem nächsten Leben Buggys herstellen, korrigiere ich. Ich werde so kleine Plastiklenkrads für Buggys herstellen. Ja, also ich bin dann ganz tief gefallen, bin aber trotzdem stolz, dass ich diesen Schritt schon mal probiert habe.
Ja, oder zum Beispiel, was wäre gewesen, hättest du gesagt, okay, wenn sie mir Lenkrad nicht mitgeben, was können sie denn machen am Lenkrad? Kostet 35 Euro, dann 10 Euro nehme ich mit und dann nehme ich es mit. Dann wäre sie wieder zur Chefin gedackelt und glaub mir, es wäre was bei rumgekommen. Jetzt sagst du vielleicht, hey, ey, die 10, 20 Euro ist doch egal. Ja, das stimmt. Die 10, 20 Euro machen den Bock nicht fett, aber es macht die Summe. Die Summe aus und das Üben, Üben, Üben. Und ich bin mir sicher, du hättest was bekommen. Ich bin mir sicher, weil die Tatsache, dass sie ihre Chefin fragt, weiß sie, zeigt mir, dass was geht. Das zeigt mir einfach, dass was geht. Ne? Weil hätte sie sofort gesagt, nein, machen wir nicht, dann weißt du, die Policy ist hier relativ strikt. Das ist wie im Mediamarkt. Wenn du im Mediamarkt verhandelst, da heißt es immer, ja, das muss ich gucken. Und in dem Moment, wo jemand sagt, da muss ich gucken, weißt du, hier geht etwas. Vielleicht nicht das, was du willst, aber irgendwas wird gehen. Das muss dir klar sein. Ne? Da ist wieder der kleine Nils gefragt, der dich von außen beobachtet und dir sagt, was hier gerade passiert. Da darfst du aufmerksamer, da darfst du bewusster sein.
Das ist aber super interessant. Also, also diese Sätze, ich muss Chefin fragen, ich muss gucken, was geht, ich schau mal im Lager, irgendwie sowas. Das sind so Hinweise darauf, da ist was zu holen. Ja?
Genau, Verhandlungen im Alltag.
Also ich kann zumindest schon mal alle beruhigen, die an einer ähnlichen Situation sind wie ich, die das hier vielleicht hören und denken, ha, soll ich nicht. Natürlich gibt es ein Augenrollen von der Frau bei mir in dem Fall. Jetzt weiß ich nicht, also mit wem ihr unterwegs seid bei euren Verhandlungen. Aber da kann es natürlich sein, dass der ein oder andere dann ein bisschen peinlich berührt ist, der dann dabei ist. Ne? Wirst du vielleicht auch kennen. Ja.
Ja.
Aber ich lebe noch.
Eben.
Ich lebe noch.
Genauso ist es. Und du bist eine Erfahrung reicher. Ne, und das Schamgefühl verschwindet irgendwann und beim nächsten Mal traust du dich schon mehr. Und ich verrate dir ein Geheimnis, je öfter du das probierst, je öfter du deine Schamgrenze überwindest, wir nennen das Desensibilisierung auf Ablehnung, desto mehr wirst du in der Lage sein, dich in solche Situationen locker, souverän und sicher zu bewegen und nach Rabatt zu fragen.
Was ich mich dann jetzt im Nachgang, stelle ich mir folgende Frage, was hätte, also angenommen, ich hätte jetzt 10 Euro sparen können. Das ist eine Menge Geld, brauchen wir uns nichts vormachen. Es ist aber natürlich die Frage, habe ich irgendwie 2-3 Leute in ein unangenehmes Gefühl versetzt? Also ich habe, wie gesagt, meiner Frau zumindest angemerkt, dass sie jetzt nicht sagt, das ist jetzt das Angenehmste, in dem ich mich in letzter Zeit aufgehalten habe. Und ich weiß auch nicht, wie die Verkäuferin sich gefühlt hat.
Also
wie siehst du das?
Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Bei der eigenen Frau ist es so, dass sie mich kennt und dass sie das akzeptieren darf. Viel wichtiger ist mir hier die Verkäuferin. Ich möchte der Verkäuferin auf gar keinen Fall das Gesicht nehmen. Das heißt, was ich prinzipiell mache in Verhandlungen ist, am Ende lobe ich meinen Verhandlungspartner. Ich sage so Sätze wie, Sie sind eine ganz schön harte Nuss. Sie sind ein ganz schön zäher Verhandlungspartner. Respekt. Ja. Und wenn ich dann Rabatt bekomme, dann bedanke ich mich und sage, das finde ich sehr sympathisch und ich werde das positiv in Erinnerung behalten und das fand ich einfach gut von Ihnen. Vielen lieben Dank. Ja, das heißt, ich möchte Menschen wertschätzen. Ich will mich nicht als Sieger hinstellen, als jemanden, der jemanden besiegt hat, sondern als jemand, der partnerschaftlich gemeinsam einen Deal errungen hat. Und dann gehen beide als Sieger vom Platz und das macht dann auch beiden Spaß.
Lieber Daniel, das ist unfassbar spannend und ich glaube, wir müssen das auf jeden Fall vertiefen. Und du bleibst auch noch die Frage uns schuldig, wie ich am Telefon so eine gute Verhandlung im Alltag für mich gewinne. Und wir müssen auch auf jeden Fall mal darüber sprechen, das ist mir so in den Sinn gekommen gerade, ob man das auch kritisch sehen kann, ob man sagen kann, vielleicht auch ein bisschen manipulativ, ne? Schon vorher zu planen, ich lobe die Person am Ende. Auch wenn es vielleicht nicht ernst gemeint ist, ne, eine Verhandlungsstrategie ist, da würde ich gerne mal mit dir auch so ein bisschen über die moralische Komponente der Verhandlung reden. Das ist aber ein Thema für die Zukunft, werden wir aber mit Sicherheit nochmal genau beäugen. Lieber Daniel, von meiner Seite ist das Thema rund. Hast du noch was unbedingt in diese Podcast-Folge rein muss?
Nein, das war's. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Freue ich mich auch. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Daniel.
Tschüss.